Wie hat sich das industrielle Networking in den letzten Jahrzehnten verändert? Warum stoßen klassische Strukturen wie die Automatisierungspyramide an ihre Grenzen? Und welche Rolle spielt IO-Link, wenn es darum geht, die Industrie zukunftsfähig, nachhaltig und vernetzt aufzustellen? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute mit Marius Matz, Produktmanager für das Thema Networking bei Baluf.
Automate Tomorrow, der Baluf Podcast.
Willkommen zu Automate Tomorrow, dem Podcast von Baluf, in dem wir gemeinsam in die faszinierende Welt der Automatisierung eintauchen. Mein Name ist Annalina Bader und hier erfahrt ihr alles über aktuelle Trends und Innovationen in der Automatisierungstechnik. Bei Baluf sind wir euer Partner für Sensorik und Automatisierungstechnologien und ihr kennt uns vielleicht durch unsere Ultraschallsensoren, die unabhängig von Farbe, Oberfläche oder Staub zuverlässig Füllstände, Abstände und/oder Positionen messen, sogar bei transparenten oder reflektierenden Objekten. Legen wir los! Schön, dass du da bist, Marius. Stell dich doch mal ganz kurz unseren Zuhörern heute vor.
Hallo Annalina und ja, schön, dass ich heute da sein darf. Mein Name ist Marius Matz und ich bin Produktmanager im Bereich Networking. Das heißt, wir betreuen uns im Bereich sämtliche Themen der industriellen Kommunikation und ja, die Vernetzung unseres Baluf-Ökosystems.
Da starten wir ja quasi schon direkt mit in das Thema ein. Ich würde gerne aber vorher so ein paar Grundlagen abklappern, dass jeder auf dem gleichen Wissensstand ist und wir alle wissen, was denn überhaupt zum Beispiel unter industrieller Netzwerktechnik verstanden ist. Was ist IO-Link? Vielleicht kannst du ja quasi da erstmal ein bisschen Grundwissen schaffen.
Genau, sehr gerne. Bei uns geht es um die Vernetzung der Sensorebene in der OT auf Applikationsseite mit der Steuerung. Das ist unsere Hauptaufgabe im Bereich der industriellen Kommunikation. Und IO-Link ist eins der Kommunikationsmittel, die wir nutzen, um Daten effizient transportieren zu können.
Das war jetzt wirklich sehr einfach kurz erklärt. Ich möchte gern, wenn wir uns natürlich das industrielle Networking mal anschauen, vielleicht auch erstmal so ein bisschen zurückblicken. Also was haben wir quasi, wie sah es früher aus und wie hat sich das quasi dann über die Jahrzehnte verändert? Deswegen daher direkt mal die Frage, wie sah denn das industrielle Networking früher aus und wann hat da so der Wandel angefangen?
Ja, viele kennen die Automatisierungspyramide und wo kommt das Ganze her? Wir kommen von einem linearen, hierarchisch organisierten System innerhalb einer Pyramide. Das heißt, Daten wurden von der Sensorebene zur Steuerung übertragen oder von der Steuerung zur Sensorebene. Und über IO-Link, das war weit vor meiner Zeit bei Baluf, muss ich auch dazu sagen, hatten wir das erste Mal die Möglichkeit, Daten anzureichern und darüber hinaus zu denken, Daten zu nutzen und nicht nur Standard-Ein- und Aussignale zu verteilen. Und das war die Geburtsstunde von IO-Link und bis heute sehr erfolgreich.
Wir von Baluf sind da ja auch Teil des IO-Link-Konsortiums. Ist das richtig? Vielleicht kannst du dazu noch auch mal ein bisschen was erzählen.
Sehr gerne, ja. Baluf ist als einer der Mitbegründer des Standards. Wir waren sehr frühzeitig mit an Bord und haben den Standard maßgeblich mitgestaltet und auch ja, zur Markteinführung begleitet, zur Markteinführung gebracht und ein Stück weit auch ja, da mitgewirkt bei dem, wo wir heute sind.
Was war denn die Intention dahinter, IO-Link zu gründen? Welche Herausforderungen gab es, die man vielleicht mit IO-Link dann besser lösen konnte?
Genau, man hat frühzeitig festgestellt, ich hatte es vorher schon erwähnt, man kommt von diesen linearen, hierarchisch organisierten Strukturen. Und es ist festzustellen, dass Kunden in Zukunft datenreiche und kontextbezogene Daten ihrer Applikation sammeln möchten. Und da bietet IO-Link eine optimale Lösung, bidirektional Daten austauschen zu können.
Was ist dann quasi so der Unterschied von diesem IO-Link-Signal zu jetzt einem Analog-Signal zum Beispiel?
Zusätzlich zu den Sensorsignalen kann ich die IO-Link-Technologien nutzen, um zusätzliche Daten zu transportieren. Das heißt Temperaturdaten, Lebensdauerdaten, aber auch Informationen zum Wartungsstand, zum Zustand der Applikation. Und das können Kunden dann nutzen für ihre Analyse und um eventuell frühzeitige Wartungsempfehlungen aussprechen zu können in Richtung Predictive Maintenance.
Das heißt, wir sprechen ja dann schon da aber auch über Sekundärdaten, also Daten, die eigentlich jetzt mal für den normalen Use Case nicht so relevant sind, aber vielleicht, wie gesagt, noch irgendwie für einen zweiten Use Case, gerade wie Predictive Maintenance, eben noch interessant sind, richtig?
Exakt. Und das ist enorm wichtig, weil natürlich auch der Trend in Richtung volle Automatisierung geht. Und dahingehend werden zunehmend Daten, die die Applikation zur Verfügung stellen kann, zunehmend wichtig für unsere Kunden. Und das spricht tatsächlich auch für den Einsatz der IO-Link-Technologie.
Du hast vorhin schon angesprochen, diese klassische Automatisierungspyramide. Ich glaube, die kennt fast jeder. Ansonsten kann man sich die jetzt gerne auch kurz anschauen. Glaubst du, dass die bald ausgedient hat oder wie schätzt du, wird es in Zukunft weitergehen?
Ja, aus meiner Sicht ist ganz klar davon auszugehen, beziehungsweise wir sind schon auf dem besten Weg, dass diese starren Strukturen der Automatisierungspyramide sich auflösen. Und tatsächlich auch sehen wir an den Megatrends der Digitalisierung mit dem Industrial Internet of Things, aber auch das Thema Nachhaltigkeit und ja, die zunehmende Automatisierung geht in die Richtung, dass sich diese starre Struktur auflöst. Und aus meiner Sicht geht das in Richtung Peer-to-Peer-Kommunikation, das heißt auf OT-Ebene, aber auch auf Steuerungsebene werden Systeme in Zukunft weiter vernetzt werden und ja, immer mehr Daten ausgetauscht werden.
Glaubst du dann auch an diese 100% Automatisierung, beziehungsweise ich glaube gerade überall im Internet sieht man auch Schlagworte wie Dark Factories und so weiter. Wie ist denn da deine kritische Meinung dazu oder glaubst du daran, dass der Mensch wirklich vielleicht irgendwann auch voll ersetzt ist?
Ja, ist natürlich ein heikles Thema und sowas passiert nicht von heute auf morgen, definitiv nicht. Aber wir sehen schon, die ersten Dark Factories sind in Betrieb und dabei geht es um voll vernetzte, autonom arbeitende Produktionsumgebungen. Und Dark Factory kommt von dem Begriff, weil sie ohne Licht auskommen. Das heißt, nur in Ausnahmefällen noch Menschen mit einer Applikation oder dem System interagieren müssen. Und das natürlich setzt voraus eine völlige Vernetzung, eine Standardisierung, aber auch eine ja, Automatisierung auf dem nächsten Level. Und aus meiner Sicht ist davon auszugehen, dass wir diesen Stand erreichen, aber sowas passiert nicht von heute auf morgen.
Aber du sagst ja quasi, dass es auf jeden Fall zu diesem Wandel irgendwann kommen wird. Das heißt, bei euch muss es natürlich dann auch ein Umdenken geben oder gerade auch vielleicht nochmal eine neue Strategieausrichtung. Wie kann man quasi ja die Produkte natürlich auch anpassen, dass man da quasi mit dem Wandel der Zeit geht? Welche Überlegungen habt ihr euch so für die nächsten 10 bis 15 Jahre gesteckt?
Ja, natürlich mit der Vernetzung entstehen auch zusätzliche Herausforderungen, keine Frage. Spezielles Thema Security, aber auch eine einfache, nutzerfreundliche Integration von IT und OT, das sind Themen der Zukunft. Und natürlich muss das alles auch ja, im Kontext der Usability stehen. Das heißt, es muss für Kunden einfach zugänglich sein, einfach zu integrieren. Aber tatsächlich denken wir bereits in die Richtung und stellen uns hier auf für die Zukunft.
Gibt es da auch irgendwie Grenzen bezüglich Datenmengen oder irgendwie Qualität bei IO-Link?
IO-Link ist natürlich kein Ersatz für Highspeed Ethernet oder große Bilddaten. Aber speziell für die Anwendung der Zustandsüberwachung, der Diagnose, aber auch der ja, Auswendung und Nutzung von Prozessdaten ist IO-Link perfekt geeignet. Und die Datenqualität hängt letztlich dann auch von der Sensorik ab.
Wenn ein Kunde jetzt zum Beispiel mit Zustandsüberwachung starten möchte, beziehungsweise generell mit IO-Link, welche Tipps würdest du mitgeben und welche Herausforderungen siehst du vielleicht auch bei der Implementierung von IO-Link?
Natürlich entstehen auch Herausforderungen bei der Integration und Herausforderungen bestehen meistens bei Altanlagen beziehungsweise bei der Integration in bestehende Anlagen, da Kunden im Regelfall nicht auf der grünen Wiese anfangen beziehungsweise ganz selten komplett in ein Redesign gehen. Aber auch hier bietet IO-Link Lösungen. Und IO-Link ist sehr einfach, in bestehende Systeme zu integrieren. Empfehlung wäre aber tatsächlich, mit kleinen Pilotprojekten zu starten und zu Beginn sich auch jemanden mit an Bord zu holen, der das Know-how bereits mitbringt, um die Integration möglichst effizient gestalten zu können.
Das war jetzt das perfekte Stichwort für mich. Weil wir bei Balluf dann natürlich sehr, sehr gerne unseren Kunden auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und natürlich gerne auch unterstützen. Man muss aber dazu sagen, dass IO-Link ja ein Kommunikationsstandard ist. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Firmen mit involviert und auch die unterstützen sicherlich gern. Jetzt habe ich mich als Firma quasi dazu entschieden, dass ich sage, wir wollen IO-Link einsetzen, wir wollen da vielleicht mal einen Pilot starten. Was für ein Invest muss ich damit rechnen?
Genau, im ersten Schritt muss man das abgrenzen. Der tatsächliche Invest liegt in der Regel in der Planung und der Umstellung. Und langfristig spart man durch den Einsatz von IO-Link in der einfachen Inbetriebnahme, dem geringen Serviceaufwand und der Transparenz. Und du hattest es eben schon angesprochen, es ist ein offener Standard. Das heißt auch, wir können unterschiedliche Produkte von unterschiedlichen Herstellern integrieren und ist somit aus meiner Sicht ganz klar eine Investition in die Zukunft.
Das heißt, ich kann quasi unabhängig vom Hersteller unterschiedliche Devices einfach anschließen und die Daten quasi relativ schnell zur Verfügung stellen. Auch jetzt nicht nur in der Sensorebene, sondern wirklich auch übergreifend.
Exakt, das ist tatsächlich eine der oder die Value Proposition von IO-Link, die Ausbautauschbarkeit und ja, der USB-Standard für die industrielle Automatisierung. Das heißt, ja, Komponenten von unterschiedlichen Herstellern können einfach ausgetauscht werden.
Cool. Also grundsätzlich nehme ich das so wahr, dass natürlich Vernetzung, der Megatrend, natürlich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Jetzt nicht nur in der Automatisierungsbranche, sondern generell in unserem alltäglichen Leben. Da muss ich auch direkt an das Schlagwort irgendwie künstliche Intelligenz denken. Wie nimmst du das so wahr?
Ja, ich würde es gerne in zwei Bereiche teilen. Zum ersten das Thema Strategien. Strategien müssen heute flexibel sein. Es reicht nicht mehr aus, einen starren Plan zu verfolgen. Strategien müssen heute eher als Kompass gesehen werden. Und in Zukunft in der volatilen Welt dann auch auf die Umgebungsbedingungen reagieren zu können. Und dein zweiter Punkt, KI. KI natürlich ein super wichtiges Thema, das wir sehen. Und was auch tatsächlich in den Kontext der vollen Vernetzung, der kontextbezogenen Auswertung von Daten, aber auch der Selbstoptimierung von Anlagen einzahlt. Und somit sehen wir KI als einen der Bausteine für die Zukunft in unseren Produkten.
Immer wieder auf sich verändernde Marktbedingungen relativ schnell zu reagieren, finde ich, hört sich jetzt erstmal relativ komplex an.
Das stimmt. Tatsächlich und so geht es dann wahrscheinlich auch unseren Kunden und das ist umso wichtiger, dass wir unser Portfolio, unsere Produkte sauber strukturieren, modularisieren und bei uns in der industriellen Netzwerktechnik sind wir den Schritt gegangen. Wir haben klare Produktlinien für klare Applikationsbereiche, zudem eine klare Abgrenzung von Performance-Klassen, die es den Kunden einfach ermöglicht, dann auch ja, schnell und effizient das passende Produkt zu finden.
Wie kann ich mir das dann vorstellen? Das heißt, ihr habt unterschiedliche, also du hast Performance-Klassen gesagt, heißt es dann wirklich unterschiedliche Leistungen, natürlich vielleicht dann auch preismäßig Unterschiede. Wie ist das bei euch aufgebaut?
Exakt, ja, du hast es eigentlich schon beantwortet. Also es geht um die Feature und tatsächlich auch die Preisgestaltung der unterschiedlichen Produkte. Und zunehmend sehen wir natürlich auch, dass durch die Standardisierung Produkte immer vergleichbarer werden. Das heißt, ein Schlüssel, den wir sehen, ist tatsächlich auch die Usability, die einfache Handhabung dieser Produkte. Das heißt, einfache Installation, einfacher Zugang, einfacher Austausch und tatsächlich auch das Thema Service, das dann den Unterschied machen kann.
Ist es dann auch klar ersichtlich an den Produkten? Also in welcher Linie befinde ich mich gerade oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben unterschiedliche Produktlinien, die sich farblich unterscheiden. Die, um ein Beispiel zu nennen, unsere Blackline, ein dunkles Gehäuse. Und innerhalb der Blackline, bildet den Kern unseres Portfolios ab. Da können wir tatsächlich die größte Performance-Spannweite abdecken, von einem günstigen Einstieg, aber auch hin bis zu Advanced-Funktionalitäten für IT und OT und auch ja, im Bereich der zur Verfügung stehenden Leistung, die Module mit sich bringen.
Du hast vorhin auch noch die Modularität angesprochen. Vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen was dazu sagen. Wie sieht es aus? Wird dann quasi einfach nur das Gehäuse getauscht oder vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
Sehr gerne. Wir hatten es ja vorher schon angesprochen, dass zunehmend Modularität, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit im Vordergrund stehen. Und das möchten wir natürlich in unserem gesamten Produktportfolio verankern. Und dahingehend können unterschiedliche Performance-Klassen, aber auch unterschiedliche Produktlinien selbstverständlich miteinander kombiniert werden, was die Usability auf Kundenseite erhöht.
Das klingt, als wäre für jeden eigentlich was dabei. Man sucht sich die Linie aus, man sucht sich die Performance-Klasse aus und hat eigentlich schon seinen passenden Master im Katalog quasi gefunden.
Treffend zusammengefasst, genau, auf den Punkt gebracht.
Abschließend habe ich immer noch eine Frage, die ich jedem meiner Podcast-Gäste bisher gestellt habe. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer berühmten Persönlichkeit einen Tag lang an einem gewissen Projekt zu arbeiten, wen würdest du da auswählen und warum?
Sehr spannende Frage. Ich würde tatsächlich Steve Jobs wählen und das nicht mal wegen der Technologie oder wegen der Technik, sondern wegen der Gabe, die einfach eine radikal klare Vision zu verfolgen und der einzigartigen Fähigkeit, komplexe Dinge auf den Punkt zu bringen. Und was man noch von Steve Jobs lernen kann, ist die vollumfängliche Kundenzentrierung. Und Steve Jobs schafft es, eine Vision zu verkaufen. Und wir hatten vorher über die Herausforderungen gesprochen, die vor uns stehen. Und wir leben in einer zunehmend volatilen Welt. Und dahingehend ist es enorm wichtig, diese Fähigkeiten zu kombinieren.
Schön gesagt. Vielen lieben Dank, Marius, dass du heute da warst.
Vielen Dank, Annalia.
Wenn ihr noch mehr über das Thema industrielle Netzwerktechnik wissen wollt, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes dieser Folge. Falls ihr sonstige Fragen habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail an podcast@balluff.de schreiben. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei seid. Alle Folgen zum Nachhören findet ihr überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Und ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Ciao, ciao!